dann herzlich willkommen zum nächsten Vortrag von Florian Haas. Linbit wird um DRBD 8.3 gehen. Viel Spaß beim Vortrag.
Vielen Dank. Es freut mich, dass sich doch noch so viele HA-Unerschrockene hier zu vorgerückter Stunde zusammengefunden haben. Im Anschluss an den Vortrag von meinem Kollegen Martin Loschwitz von gestern und unserem Hochverfügbarkeitsworkshop von heute Vormittag möchte ich jetzt noch diesen Vortrag dafür nutzen, Ihnen ein bisschen Informationen über das, was sich in Sachen DRBD-Entwicklung in der jüngsten Zukunft, in der jüngsten Vergangenheit so getan hat und in der nächsten Zukunft noch tun wird. Ich habe das Ganze mit dem schönen Titel Bigger, Better, Free, Enterprise Replicated Storage for Everyone versehen. Erlaube mir aber trotzdem hier Deutsch zu sprechen, wenn es recht ist. Ich hoffe, das stört keinen. Für diejenigen, die heute zum ersten Mal von DRBD hören, ganz kurze Einleitung. DRBD ist das Distributed Replicated Block Device. Das heißt, es ist ein Linux-Blockgerät, das sämtliche Schreibzugriffe voll synchron auf zwei Knoten verteilt, nämlich auf einen lokalen Knoten und einen zweiten Knoten. Und diese ganze Replikation ist, wie gesagt, voll synchron, funktioniert über Ethernet und damit ist es ein wesentlicher Baustein für Shared Nothing Storage Cluster. Es hat sich einiges getan in DRBD 8.3. DRBD 8.3 ist das Release, das im vergangenen Dezember, ich glaube der tatsächliche Release-Tag war der 18. Dezember, rausgekommen ist. Dazu ein bisschen was an Vorgeschichte. Wir hatten vor DRBD 8.3 ein, sag jetzt einmal, Add-on-Modul oder Add-on-Paket mit Namen DRBD Plus. Dieses war kommerziell lizenziert, also stand nicht unter der GPL. Das enthielt auch zum Teil Kernel-Code, der nicht unter der GPL stand, aus verschiedensten Gründen, auch aus dem Grund, dass wir das Ganze einfach mit der Lizenz ein bisschen sauberer hinkriegen wollten als bisher, haben wir sämtliche Features, die in DRBD Plus kommerziell lizenziert wurden, in den Mainline DRBD Tree hineingemerged. Und sämtliche Features, die wir bislang in DRBD Plus hatten, stehen nun ebenfalls in DRBD 8.3 unter der GPL. Das bedeutet, sage ich gleich dazu, nicht, dass sich Linbit durch was auch immer jetzt sozusagen dazu verpflichtet, bis in alle Ewigkeit alles, was wir machen, unter der GPL zu machen. Aber was wir wirklich weghaben wollten, war nicht GPL-lizenzierter Kernel-Code. Und das gibt's nicht mehr. Das gibt es im Augenblick jetzt nicht mehr und da haben wir auch nicht vor, sowas wiederum zu machen. Wir planen sehr wohl, eins davon kommt nächste Woche raus, DRBD Add-ons, die zum Teil nicht unbedingt GPL lizenziert sind, Asche auf unser Haupt, aber die leben ausschließlich in Userland. Also das sind ausschließlich Erweiterungen, die in Userland leben. Es gibt keinen Nicht-GPL-Kernel-Code mehr im DRBD-Universum sozusagen. Ein wesentliches neues Feature, das in DRBD 8.3 dazugekommen ist und das meiner Ansicht nach ziemlich was umgraben wird am Clustermarkt, ist etwas, was vorher in DRBD Plus drinnen war. Und dieses Feature nennen wir Device Stacking. Für die, die sich schon mit DRBD auseinandergesetzt haben, Sie wissen, wenn ich mir so ein DRBD-Device, eine DRBD-Ressource ansehe, dann umfasst die oder umspannt die immer zwei Clusterknoten. Auf einem ist sie im primären Modus, auf dem einen im sekundären Modus normalerweise, aber es umfasst immer zwei Clusterknoten. Bislang, ohne dieses Device-Stacking-Feature, bedeutete das, dass wir mit DRBD-Clustern prinzipiell auf zwei Knoten-Cluster limitiert sind. Jetzt ändert sich das. Wir sind nämlich jetzt in der Lage, zwei DRBD-Devices übereinander zu stapeln. Das war vorher nicht möglich. Und das ermöglicht uns jetzt, DRBD-Cluster auf bis zu drei oder vier Knoten auszuweiten und damit bis zu drei- oder vierfache Datenredundanz auch sicherzustellen. Wie schaut das im Detail aus? Wenn wir uns mal, ich habe da immer so meine Pseudo-Hostnamen, normalerweise, wenn ich eben mit zwei Knoten-Clustern arbeite, dann heißen die einfach nur Alice und Bob. Jetzt sind es eben vier und sie heißen Alice, Bob, Charlie und Daisy. Ja? Für die, die sich bereits mit DRBD beschäftigt haben, wird das, was wir da auf der unteren Ebene sehen, gar nichts Neues sein. Das sind ganz einfach DRBD-Ressourcen. Dieses Vollorange soll sozusagen darstellen, das ist gerade im Primary-Modus und das, was da so halbtransparent ist, ist also im Secondary-Modus. Das, was da unten ist, das kennen wir schon länger. Neu ist das, was in der Mitte steht, nämlich diese Stacked-Ressource oben drüber. Damit hänge ich jetzt nämlich noch einmal jeweils zwei Host-Pärchen noch einmal miteinander zusammen. Und meine Applikation, die dieses Device dann, also dieses Stack-Device auf der oberen Ebene nutzt, stellt dadurch sicher, dass wir Daten nicht mehr nur auf zwei Knoten replizieren, sondern auf bis zu vier. Also bis zu vierfache Datenredundanz. Das ist insofern nicht ganz unbedeutend, als es einige, sag jetzt mal, Einsatzszenarien gibt für Hochverfügbarkeitscluster, wo aufgrund gesetzlicher oder standesrechtlicher Vorschriften eine zumindest dreifache Datenredundanz vorgeschrieben ist. Sowas finden wir typischerweise in findet man oft in Systemen, von deren Verfügbarkeit tatsächlich Menschenleben abhängen. Also beispielsweise Überwachungssysteme im Gesundheitsbereich oder auch Systeme beispielsweise in Anwendungsgebieten wie Flugsicherung. Was das jetzt nämlich bedeutet, heißt, wir haben jetzt sozusagen nicht nur uns dagegen gewappnet, dass also da zwischen Alice und Bob irgendwo eine Kiste mal ausfällt, sondern wenn wir jetzt mal die Alice verlieren sollten, dann können wir da ohne weiteres einmal auf den zweiten Knoten, nämlich auf den Bob, umschalten. Das konnten wir vorher auch schon. Neu ist jetzt, dass wenn uns da noch was verloren geht, und zwar bis zu drei von diesen vier Kisten, dass wir noch immer mit unserem Service online sein können. Und das Schöne daran ist auch, wenn ich da jetzt nochmal kurz raufgehe, wenn man das Ganze nochmal anschaut, dass wir auf der unteren Ebene und auf der Ebene dieser Stacked-Ressourcen auch unterschiedliche Replikationsprotokolle verwenden können. Das heißt, wir können zum Beispiel auf der unteren Ebene da vollsynchron replizieren, während wir auf der oberen Ebene nur semisynchron oder asynchron replizieren. Das Letztere ist auch an und für sich nichts Neues, also diese drei unterschiedlichen Protokolle kann DRBD auch schon lang. Neu ist, dass man jetzt sozusagen mit zwei unterschiedlichen Protokollen arbeiten kann und die so auf diese Art und Weise übereinander stapeln können. Und was das auch bedeutet ist, Sie können sich zum Beispiel Folgendes vorstellen, dass wir Alice und Bob hier, sagen wir mal, in einem Rechenzentrum in Frankfurt stehen haben und Charlie und Daisy in einem Rechenzentrum in Berlin. Ja? Das heißt, wir haben lokale synchrone Redundanz und wir haben dann noch die Möglichkeit, über eine weitere Verbindung, die zum Beispiel auch jetzt über Metro Area oder Wide Area Network laufen kann, zusätzlich noch drüber zu replizieren. Für diejenigen von euch, von Ihnen, die sich mit Clusterkonzepten beschäftigen, denen wird relativ rasch auffallen, dass wir damit auch sozusagen ein paar Dinge abdecken, die momentan in Clustern eigentlich fast noch nicht vorgesehen sind. Also wenn man sich das jetzt zum Beispiel anschaut, ist das ein Vier-Knoten-Cluster mit einem Quorum von 1. Das gibt's normalerweise eigentlich auch nicht. Typischerweise hätten Sie das so, wenn Sie also einen Shared-Storage-Cluster anschauen, und das ist halt nun mal das, auf das relativ viel an Cluster-Software zugeschnitten ist, dann hätten Sie hier Ihre vier Knoten, und in dem Moment, wo da sich nicht zumindest drei Knoten sehen, wäre der Cluster nicht kohärent und würde mal gar nicht laufen. Ja? Solche Dinge sind hier an und für sich gar nicht mehr notwendig, weil ich habe jetzt nicht mehr vier Knoten, die irgendwo auf eine Ressource zugreifen, sondern ich habe auch meine Datenressourcen vierfach redundant. Was es ebenfalls bedeutet, da sind wir sozusagen den Schreibern der Cluster-Software ein bisschen voraus, ist, dass ich sowas eigentlich wunderbar einklinken kann in einen Cluster von Clustern. Also Sie stellen sich jetzt vor, Alice und Bob sei ein Cluster, Charlie und Daisy sei ein anderer Cluster, und die sind jetzt in, sage jetzt einmal, Cluster-Sites zusammengefasst, die dann wiederum einmal obendrauf gestülpt einen Cluster ergeben. Das sind Dinge, die derzeit noch keine Cluster Management Suite unterstützt. Wir sind aber mit den Leuten, die Pacemaker entwickeln, da sehr im engen Kontakt, um das hier auch dann tatsächlich noch in die Cluster-Management-Ebene reinzubringen. Von DRBD, Storage-Seite, geht das jetzt schon. Und ich kann jetzt schon ohne weiteres zum Beispiel zwei solche Cluster haben. Nur diese obere Schicht, die muss ich sozusagen heutzutage noch manuell abdecken. Was ebenfalls neu ist, ein neues Feature unter Anführungszeichen aus DAWD Plus, oder besser gesagt eine Limitation, die wir in DAWD bis 8.3 hatten, in DAWD Plus nicht hatten und jetzt eben im GPL DAWD auch nicht mehr haben, ist, wir waren früher limitiert auf eine Device-Größe von 4 Terabyte auf 32-Bit-Plattformen oder 8 Terabyte auf 64-Bit-Plattformen. Diese Restriktion ist jetzt auch gefallen und wir haben jetzt derzeit noch ein Hardlimit von 16 Terabyte. Das ist aber jetzt pro Device, also pro DAWD-Ressource. Das heißt, es hält mich keiner davon ab, mehrere von der Sorte zu haben, solange es mein RAM nur erlaubt. Wir sind aber momentan gerade dabei, also sprich, es steht momentan gerade auf der DAWD-Roadmap für eine der nächsten Minor Releases, dass dieses Limit auch noch fallen wird. Und dann gibt es noch ein theoretisches Limit von, glaube ich, 64 Zettabyte pro Ressource. Aber das wird dann schon langsam ein bisschen schwierig, das auch tatsächlich auszureizen. Was ebenfalls neu ist in DAWD 8.3, kam auch aus DAWD Plus, ist checksummenbasierte Resynchronisation. Das ist prinzipiell dafür gedacht, dass ich schmale Replikationslinks für meine Resynchronisation besser ausnützen kann. Es funktioniert so. Sie wissen ja, DAWD macht eine Bitmap-basierte Synchronisation. Das heißt also, wir haben mehr oder weniger eine, ja quasi, DAWD hat mehr oder weniger so eine Liste an Sektoren vom Device und sagt jetzt, okay, der ist in Sync, der ist out of Sync, der ist in Sync, der ist out of Sync. Das ist in einer Bitmap abgelegt, die wird beim Sync-Handshake ausgetauscht. Und was jetzt neu ist, ist, wir wissen jetzt, okay, diesen Block sollen wir resynchronisieren. Also wir wissen, der ist out of sync. Jetzt lese ich den mal lokal und rechne mir davon einen Message Digest, einen Hash aus. Dann sage ich zu meiner Gegenseite, du, ich hätte gern diesen Block mit dieser Adresse und übrigens mein lokaler Hash schaut so aus. Der liest denselben Block nochmal auf seiner Seite, rechnet sich dort sein Hash aus und wenn die zusammenpassen, besser gesagt sagen wir so, wenn die nicht zusammenpassen, dann schickt man den Block rüber. Wenn die aber zusammenpassen, dann können wir den überspringen und können gleich sagen, okay, der Block ist in Sync. Das klingt jetzt alles ein bisschen abstrakt, aber... Bitte?
Wie groß ist so ein Block, der da betrachtet?
Ein Bitmap-Block ist 4K. 4K, ja. Warum machen wir das Ganze? Es passiert eigentlich gar nicht selten, dass ein Filesystem oder eine andere Applikation einen und denselben Block mit denselben Daten neu schreibt. Also sprich, der liest einen Sektor, der verändert den vielleicht gar nicht und schreibt den wiederum auf die Platte. In dem Moment, wo er aber auf die Platte draufschreibt, ist es für DAWD ein Block, der modifiziert ist. Und wenn ich da jetzt gerade getrennt war, dann gilt der somit als out of sync. Und mit diesem checksummenbasierenden Sync schicke ich wirklich nur mehr die in der Synchronisation dann tatsächlich rüber, die ich wirklich brauche. Das ist also auch noch so eine Sache, die man die Performance über, also die Synchronisationsperformance über Links mit schmaler Bandbreite nochmal runterdrückt. In DAWD 8.3 gibt es noch ein paar andere Änderungen, die an und für sich überhaupt nichts mit dem DAWD Plus Merge zu tun haben. Das sind einfach nur Dinge, die so auch noch in DAWD 8.3 mit reingekommen sind. Wir haben ein paar Änderungen in der Terminologie. Wir hatten vorher einen windelweich definierten Terminus namens Status drinnen, noch in einigen DAWD Shell Scripts und auch in unserem PROC DAWD Output, während die ganze Dokumentation schon seit Jahren von der Rolle gesprochen hat, also das ist jetzt gleich. Wir hatten einen Mechanismus, der damals hieß Outdate Peer. Mittlerweile sind wir draufgekommen oder sind unsere User draufgekommen, dass man mit dem Ding auch was anderes machen kann, als den Peer in den Outdate-Modus zu schicken. Deswegen heißt das jetzt Fence Peer. Das macht also so GFS und OCFS2 Setups ein bisschen von der Konfiguration her transparenter. Natürlich, wenn Sie sich um DAWD Shell-Scripts gebaut haben, die diese Kommandos verwenden, dann funktionieren die natürlich nach wie vor, aber es gibt halt nur ein kleines Warning dazu. Und was wir ebenfalls jetzt haben, ist eine verbesserte Red Hat Cluster Suite Integration, was eigentlich nichts anderes heißt, als dass es einen RG Manager Resource Script für die Red Hat Cluster Suite gibt. Ich sage aber auch gleich dazu, diese Integration spielt sich sozusagen nur auf der tatsächlichen Cluster-Manager-Ebene ab und nicht auf der Ebene der Red Hat GUI Tools, also System Config Cluster und Lucy, weil die eine ganz, bemerkenswerte Architektur haben und auf so ziemlich alles vorbereitet sind, aber nicht auf irgendwelche Hinzufügungen dritter Parteien, die irgendwie dann wahrscheinlich nicht so ganz gewünscht sind. Aber von der Cluster-Management-Ebene her ist die Integration jetzt deutlich besser. Es gibt so einen DBD Resource Agent und das ist auch im DBD Users Guide dokumentiert, wie ich sowas dann tatsächlich einsetzen kann. Eine Sache, die jetzt einfach von der Linbit-Dienstleistung sich noch geändert hat, für die DRBD-Support bei uns beziehen, gibt es jetzt nicht nur vorgebaute Binary Packages, sondern wir haben auch jetzt entsprechende Package Repositories für die aktuellsten DRBD-Versionen und dabei unterstützen wir apt für Debian und Ubuntu, RUG, also Red Carpet für Slash 10 und YAM für CentOS 4 und 5. Für Red Hat Enterprise Linux gibt es nichts derartiges sozusagen, was ich aber ohne weiteres auch auf RHEL machen kann. Also ich kann mal YAM aus CentOS installieren und ich kann dann mein mein DRBD damit pflegen. So, das sind Dinge, die nicht ursächlich mit DRBD 8.3 zu tun haben, aber kurz vorher bzw. kurz nachher passiert sind. Eine Sache, die wir schon in unserem Workshop erwähnt haben, ist Unterstützung für Replikation über den Dolphin Express Interconnect. Das ist ein Bus, ein Interconnect mit sehr, sehr geringer Latenz. Das heißt, also wir können damit unsere Replikationslatenz in DRBD auf ungefähr ein Drittel bis ein Viertel runterdrücken. Das ist ein Stück Hardware, das kommt von einem Hersteller namens Dolphin. Alle Treiber dazu sind GPL. Die unterstützen, also Dolphin selber unterstützt nicht nur Linux, sondern auch mehrere andere Unix-Geschmacksrichtungen. Aber wie gesagt, also die ganzen Linux-Treiber stehen unter der GPL. Und da gibt es auch keinerlei spezielle Distributionen, die in irgendeiner Weise großartig mehr oder weniger unterstützen. Also auch das kein Problem. Was eben neu ist, was jetzt nächste Woche kommt, ist DRBD Proxy. DRBD Proxy ist ein solches, nochmals Asche auf unser Haupt, kommerziell lizenziertes, in Userland lebendes Add-on zu DRBD. Funktioniert selbstverständlich mit dem, also klingt sich zwischen zwei GPL-DRBDs ein und macht eigentlich nichts anderes als den DRBD-Replikationstraffic zu puffern und auch zu komprimieren. Wobei wir da, je nachdem, was da drüber geht, auch wiederum Kompressionsraten von bis zu 60% erreichen. Das heißt, es geht einfach durch die Clip durch. Und das ist jene Sache, die eben ganz besonders geeignet ist für DRBD-Replikation zwischen zwei Rechenzentren, insbesondere wenn man, bitte? Auch für Synchrone. Das kann ich natürlich auch für synchrone Replikation verwenden, nur den Proxy brauche ich an und für sich deswegen, dass ich genau den Latenz-Overhead, den ich habe jetzt für synchrone Replikation über, sage jetzt mal, langsame oder hochlatente Leitung, dass ich das runterdrehe. Ja, also das werde ich halt normalerweise eher mit dem DRBD-Protokoll A betreiben. Deswegen eben diese Geschichte, ne, mit diesen gestapelten Ressourcen, dass es halt irrsinnig praktisch ist, dass ich unten mit Protokoll C und oben mit Protokoll A fahren kann. Also unten vollsynchron und oben semisynchron. Damit komme ich also was ich eigentlich sagen wollte, der Satz, den ich noch fertig sagen wollte, ist eigentlich, es ist insbesondere sehr gut geeignet für den Metro-Cluster-Bereich. Also wenn ich jetzt zwei Rechenzentren im selben urbanen Raum habe, wo ich damit rechnen kann, dass ich so ungefähr 100 Megabit bis 1 Gigabit Verbindung zwischen den beiden Rechenzentren auch schon zusammenkriege, dann ist ganz wunderbar. Ist aber zum Teil durchaus auch geeignet für schmalbandigere Verbindungen. Wir setzen das Ganze selber seit ungefähr einem Vierteljahr ein, also Linbit intern. Und zwar funktioniert es so, wir haben unser CRM-System in einem KVM virtualisiert und das wechselt einmal pro Tag zwischen Wien und Portland, Oregon, weil dort sitzen unsere Amerikaner, und das repliziert über eine, wie dick ist unsere Leitung? effektiv darüber.
3 Megabyte.
Ja, toll. Also nicht wirklich gigantisch, ja. Repliziert dort mit DRBD-Proxy rüber. Einfach eine komplette KVM-Instanz, die dann jeden Tag um 18 Uhr unserer Zeit, von Wien nach Portland wechselt und um 6 in der Früh wieder zurück. Und das Ganze über halt über ganz normales Internet uplinkt mit IPsec. Ja, dann haben wir noch DRBD 831, das mehr oder weniger ums Eck ist. Also da kommt wahrscheinlich Montag oder Dienstag der RC1. Auch was recht Interessantes, gerade für dieses Metro-Area-Zeug. Wir haben derzeit so eine kleine Limitation in DRBD, wenn ich riesengroße Devices habe und schmale Verbindungen zwischen den beiden, dann kann meine Bitmap, diese Sync-Bitmap, die ich da übertragen muss, die kann ziemlich groß werden. Und das geht nicht anders in DRBD, als dass wir während dieses Austauschs dieser Sync-Bitmap auf I.O. warten, also sprich, dass wir I.O. da blockieren. Und wenn sowas dann mal was passieren kann, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Multi-Terabyte-Device habe und sage jetzt mal nur 100 Megabit-Verbindung zu meinem zum Beispiel dritten Knoten, dann kann sowas mal eine Minute oder zwei dauern. Und das ist halt ziemlich mühsam, weil dann stelle ich die Verbindung wieder her und auf einmal steht meine Applikation für ein, zwei Minuten. Das hat an und für sich so mit Hochverfügbarkeit nicht so wahnsinnig viel zu tun. Und deswegen gibt's ab 831 Runlength Encoding für die Übermittlung dieser Bitmap. Also das heißt, das wird auch nochmal ganz gewaltig komprimiert und damit werden wir also diese paar Minuten auf ein paar Sekunden unterdrücken. Und was ich ebenfalls schon erwähnt habe, also was dann nach DBD 831 kommen wird, ist, dass diese 16 Terabyte Device-Limitation, die wir momentan haben, fallen wird. Wir sind da gibt's momentan noch Proof of Concept Code und so weiter und so fort und das ganze Zeug gehört getestet in nie. Aber es schaut so aus, dass das nächste harte Limit dann ungefähr bei 64 Zettabyte ist. Und mir ist jetzt noch kein Filesystem unter Linux bekannt, das ich auf das Ding eigentlich draufpacken könnte, wenn es wirklich 64 Zettabyte groß ist. Aber man kann es ja ausprobieren. Wie groß kann ButterFS? Was ist wer? Ist doch auch nur im Exabyte-Bereich, oder? Also eigentlich lächerlich. Ja. Okay. So. Ich glaube, das war grundsätzlich schon vom Inhalt. Sache, die ich noch erwähnen möchte, weil es gerade so schön in die Region reinpasst, wir haben in nächster Zeit ein DRBD-Training, das wir anbieten in Berlin. Das ist im Mai, das wird der Kollege Loschwitz halten. Das ist allerdings schon restlos ausgebucht, aber wir haben aufgrund des großen Antrags noch ein zweites dafür geplant. Das ist dann in der Pfingstwoche, das ist 2. bis 5. Juni. Wird in Berlin sein. Wer Interesse daran hat, bitte einfach nur kurzes E-Mail schreiben an training@linbit.com. Was es noch für weitere Informationen, nicht nur zu DRBD 8.3, sondern zu DRBD generell gibt, ist natürlich auf diversen Websites, also unsere Firmenwebsite www.linbit.com, dann die DRBD Community Website www.drbd.org. In meinem Blog steht gelegentlich auch noch Interessantes drinnen und wenn Sie uns per E-Mail kontaktieren wollen, dann entweder sales oder training@linbit.com oder martin@linbit.com oder florian@linbit.com oder natürlich die DRBD User Mailing Liste dbduser@list.linbit.com. Ist allerdings eine Subscriber-Only-Liste. Also einfach mal auf die List-Info-Page gehen, subscriben und dann schicken. So, wie liege ich denn in der Zeit? Ich habe keine Ahnung. Bitte? Ach, ist doch schön, wunderbar. Da bleibt uns ja richtig viel Zeit für Fragen, für die ich gerne zur Verfügung stelle. Bitte, stehe. Ja, klar.
Und zwar gibt es ja momentan Probleme, wenn ich diesen 8.0er DRBD mit dem 2.6.28er Kernel verheiraten will. Ist da eine 8.0.15 in Planung? Weil ich habe letztens die aktuellsten Git-Sourcen ausgecheckt und habe es damit auch nicht kompiliert bekommen.
Also wir 8.0 wird nach wie vor weiter gepflegt. Momentan hat mal der 8.3.1 RC Vorrang. Aber wir wollen das natürlich da wieder hinbringen. Klar, logisch.
Und wie schaut's aus mit der Integration von DRBD in die offiziellen Vanille-Kernel-Sourcen?
Da tut sich hoffentlich mehr nächste Woche.
Okay, danke. Hm?
Wieder ein bisschen schwierig. Ach so, ne? Eigentlich geht's wieder so aus.
Eine Frage nochmal zu den Stack-Device. Könnt ihr da noch ein bisschen was erklären, wie das dann im System aussieht? Habe ich dann DRBD0 und DRBD1 oder?
Genau, ja. Also wir haben uns da, also grundsätzlich gibt es da die Konvention, dass sozusagen Stack-Ressourcen nummeriert werden ab DRBD10. So zum Beispiel, ja. Und ja, dann habe ich ganz einfach zwei DRBD-Ressourcen oder zwei DRBD-Devices in dem System drinnen, die halt einfach übereinander liegen. Das habe ich übrigens das habe ich zu erwähnen vergessen, das ist eine Geschichte, die sich wohl auch noch in 8.3.1 reinschleichen wird, nämlich, dass wir mit dem, dass es dann Symlinks geben wird, die da heißen dev, also /dev/dbd/Ressourcenname und die dann auf das Device drauf zeigen, was halt recht praktisch sein könnte.
Nochmal, die Verständnisfrage, wie die übereinander liegen, weil ich kann ja jetzt schon ohne Probleme zwei DRBD-Devices anlegen.
Ja. Aber ich konnte vor DRBD 8.3 nicht ein DRBD als Backing-Device für anderes verwenden.
Ach so,
okay. Ne? Also ich konnte vorher einfach nicht ein DRBD wiederum zum darunterliegenden Device für anderes machen. Und das kann ich jetzt.
Ja.
Also von Kernel-Seite her und von Konfigurationssyntax her auch. Nö. Geht gerade nicht. Tut leid.
Moment.
Warum geht man den für mich jetzt umständlicheren Stacking-Weg und gibt nicht die Möglichkeit, einem DRDB-Device 4 Backends zu geben?
Schreib's. Patches welcome. Du wirst ungefähr 2 Jahre dafür brauchen. Nein, also wirklich, ja? Ja, nein. Also die Geschichte ist die. Also zum einen ist es die Sache mit dem Bitmap-basierten Sync. Ja, das heißt, du müsstest jetzt für mehrere Peers mehrere Bitmaps führen. Das ist Punkt 1. Das ist eigentlich die größte Herausforderung. Die zweite Sache ist, wenn du das jetzt weiterdenkst, nehmen wir mal her, was weiß ich, wir hätten gern 10 Secondaries. Ja? Dann bräuchten wir, weil DRBD auf TCP-Basis repliziert, n Quadrat minus n durch 2 Verbindungen. Also wir brauchen halt ein Full Mesh. Ja? Das skaliert auch nicht wirklich vernünftig. Also es sind zwei Dinge. Es ist einerseits die Sache von der Bitmap-Implementation her und ein Wissen, wie viele Blöcke in Sync sind und out of Sync sind. Und die andere Sache ist die Geschichte mit dem Kommunikationslayer, der sozusagen exponentiell wachsen würde. So. Und es ist einfach jetzt vom Entwicklungsaufwand her ziemlich gigantisch, das Ganze auf 1:1 zu machen. Und wie gesagt, das, was an und für sich wirklich von großer Relevanz ist, nämlich 3 oder 4 Knoten Redundanz, das kriege ich mit dem Stacking hin. Aber wie gesagt, es wäre natürlich die elegantere Lösung, geht nur nicht ganz so einfach. Das geht sich aus. Da ist nur leicht.
Könnte man dann eigentlich auch Multistacking machen, also mehr als 4 Knoten, wenn man Active-Active macht? Also ich habe gelesen, dass es in 8.3 dann irgendwann mal möglich ist, dass man Active-Active machen kann, jetzt mit zum Beispiel OCFS2.
Das geht schon lang, das geht schon sehr lange.
Oder das geht schon lange.
Ja.
Dass man dann auf dem zweiten Slave-Knoten dort im Endeffekt nochmal so ein Stack-Device anlegt.
Nein, das geht nicht, aber was ich machen kann. No? Ach so, Moment. So, gehen wir da nochmal rauf. So. Was ich hier machen kann. Wovon mich keiner abhält, ist, dass ich die obere Ebene Dual Primary mache. Das geht. Ich kann 2 primäre Knoten auf der oberen Ebene haben. Davon hält mich keiner ab. Ja? Also ich könnte jetzt zum Beispiel Das ist auch zum Beispiel was, was ich an und für sich mit SAN-Devices kaum zusammenbringe. Ja? Ich könnte hier zusätzliche Redundanz für ein GFS-Filesystem oder OCFS2-Filesystem schaffen. Ich habe da oben Dual Primary, da oben knalle ich mein Shared Cluster Filesystem drauf, aber jeder hat jetzt sozusagen noch einen zusätzlichen Secondary Fuß drunter, das heißt halt da auch noch zusätzliche Redundanz. Ja, was nicht geht, aber das ist einfach eine Sache von Konfigurationssyntax, ist sozusagen mehrere Ebenen von Stacking jetzt übereinander. Also ein DRBD auf NOCAM, auf NOCAM, auf NOCAM. Das tut's nicht. Mehr Fragen? Keine Fragen.
Gut, dann. Da. Gibt es Anwendungsszenarien, wo man DRBD
Meine Standardantwort ist immer dann, wenn Sie Ihren Chef nicht mögen und meinen, dass er vielleicht über eine große SAN-Hardware-Rechnung stolpern könnte. Es gibt natürlich, ich meine, ja, gut, es gibt immer Anwendungsszenarien, auf die eine bestimmte Lösung nicht passt. Ja? Aber ich tue mir jetzt schon, also schon langsam tue ich mir wirklich schwer.
Also wahrscheinlich fällt dann irgendwie die Latenz irgendwie ins Gewicht bei diesem Szenario.
Ja, nur, also natürlich, ja, kommt vor. Also eine Sache, für die sich derzeit zum Beispiel noch nicht eignet, ist, wenn ich, wie sage ich denn das jetzt, beziehungsweise wie grenze ich das jetzt richtig ab? Wenn ich wirklich massiv asynchrone Replikation brauche, ja, also wenn ich sicherstellen will, dass mir einer meiner Knoten oder wie ich das dann nennen will, ja, eine meiner Kisten, so schnell wie möglich IO-Requests beantwortet, ja, sodass also die Applikation nichts von der Latenz spürt und die Updates, wenn es sein muss, auf dem zweiten Knoten, der, sage ich jetzt mal, in einem Rechenzentrum in Singapur steht, auch erst 3 Stunden später ankommen können. Wenn ich einen solchen Anwendungsfall habe, dann gibt es derzeit nichts in DRBD, womit ich das abdecken kann. Da werde ich auch mit einem DRBD-Proxy, wenn ich eine derartig gigantische Asynchronität brauche, beziehungsweise zulassen kann, will, möchte, werde ich damit auch nicht zurande kommen. Das wäre jetzt zum Beispiel so ein Einsatzfall. Also wenn ich wirklich massiv asynchrone Setups haben will, was DRBD zum Beispiel auch nicht kann, was ganz gern nachgefragt wird oder was man häufig, wo man häufig Anfragen dazu findet, hört, jetzt nicht nur im DRBD, sondern generell im Replikationsumfeld, sind solche Geschichten wie, ich hätte gerne, dass mein zweiter Knoten hinter dem ersten genau 60 Minuten hinterherhinkt. Oder genau, na, das ist jetzt nicht irgendwie blödsinnig oder so, sondern da geht es einfach darum, dass man sagt, ich möchte gewappnet sein wirklich gegen Userfehler, also gegen versehentliches Löschen. Für sowas wäre das nicht praktisch, wenn ich jetzt einen zweiten Knoten habe, der eine definierte Zeit hinterherhinkt, weil genau das ist mein Zeitfenster, in dem ich dann noch sozusagen Daten online recovern kann. Dann würde ich zu dem Zeitpunkt, wo ich es merke, könnte ich einfach die Replikation unterbrechen und dann könnte ich mir die Daten zurückholen. Auch das ist was mit DRBD einfach derzeit noch nicht geht. Gleiche kann man so spielen, dass es halt nicht x Minuten sind, sondern von mir aus 2000 IO-Requests oder was auch immer. Ja? Das ist auch was DRBD momentan einfach noch nicht kann. DRBD 9 wird alles können und die Welt retten und Krebs heilen. Aber ja, also wir wollen dorthin. Aber wie lang es dauert, bis wir dort sind, können wir heute noch nicht sagen. Ja? Ich bin noch da, ich bin der davon, den man fragen kann.
Ja, wie weit kann man denn diese Asynchronität jetzt treiben? Also wenn ich jetzt sage, ich habe 2 Rechenzentren und ich möchte eine gewisse Asynchronität habe ich schon durch die geringe Bandbreite, die ich habe. Wie weit kann ich da gehen bei DRBD?
Naja, also ich kann sozusagen eine Mindestasynchronität, also nach dem Motto, hink bitte mindestens so viel hinterher, das kann ich in DRBD gar nicht konfigurieren.
Zeit übertragen, sondern muss quasi asynchron hin herschieben, wenn weniger Zeit da ist.
Ja, also, Kreide. Wann hatte ich das letzte Mal Kreide in der Hand? Schon lange. So. So. Das da sei meine Zeitachse, ja, und das da sei mein Schreibdurchsatz. Wenn ich jetzt eine Applikation habe, die, sage jetzt einmal, weiß ich nicht, keine Ahnung, wir schreiben jetzt mal da so und wir haben irgendwo irgendwelche Spitzen, fop, fop, ja? Also normalerweise düppelt das irgendwie so dahin und gelegentlich haben wir halt so Schreibspitzen. Dann ist einmal eines logisch oder eines ergibt sich sozusagen auf der Hand, nämlich, was immer hier so meine durchschnittliche Schreiblast ist, das ist jetzt einmal die Mindestanforderung, die ich einmal habe an meine Replikationsbandbreite. Ist irgendwie klar, ne? Also wenn das irgendwie so zum Beispiel ausschaut, na, das geht sich vom Durchschnitt her nicht ganz aus, aber wurscht, ja, nehmen wir an, es ginge sich aus. Wenn ich also eine Applikation habe, die eine, sag jetzt mal, durchschnittliche Schreiblast hat von 2 Megabyte pro Sekunde, das ist relativ hoch für durchschnittliche Schreiber, dann nehmen wir es mal an, dann werde ich eine Replikationsbandbreite brauchen von zumindestens 16 Mbit abzüglich das, was man da DBD-Proxy an Kompression zusammenbringt. Ja? Weil sonst kann ich ja nichts puffern. Ja? Also wenn schon der Baseline-Durchsatz höher ist als das, was ich am Draht zur Verfügung habe, dann will mir der Proxy auch gar nichts nützen. Aber wenn ich jetzt eben sage, ich habe eine bestimmte Bandbreite zur Verfügung, mein durchschnittlicher Durchsatz liegt darunter, ja, dann kommt es beim DRBD-Proxy eigentlich nur darauf an, wie groß sind meine Spitzen, wie lang halten sie an und anhand dessen verpasse ich dem DRBD-Proxy mehr oder weniger Memory.
Das heißt, mit genug RAM kann ich das ein bisschen unendlich komplizieren?
Kann ich, also mit, genau, also gegeben sei unbegrenzter Hauptspeicher, ja?
Ich habe jetzt hier einen Kunden, der arbeitet 8 Stunden am Tag. Während der 8 Stunden habe ich eine relativ hohe Durchsatzrate, aber die restlichen 16 Stunden hätte ich jetzt genug Zeit, um die Daten asynchron wegzuschaufeln.
Ja.
Wenn ich jetzt genug RAM reinmache in den Proxy, wäre es möglich, in diesen 8 Stunden so lange zu puffern und dann am Ende des Arbeitstages in der Nacht alles
rüberziehen und kommunizieren. Naja, natürlich. Okay. Also, naja, swappen natürlich. Also, wenn er jetzt einfach mehr Memory anfordert, als da ist, dann wird er natürlich, also wird der Kernel halt rausswappen. Was der Proxy nicht kann, ist für sich selber auf die Platte puffern. Aber das fände ich einen sportlichen Ansatz. Aber grundsätzlich geht das. Ja? Also, wenn ich wirklich meine Spitzen dann abpuffern kann, und das ist eine Funktion der Dauer und des Volumens dieser Schreibspitzen und des vorhandenen Speichers auf dem Proxy, dann kann ich sowas machen. Ja.
Was passiert, wenn der Speicher ausgeht, dann habe ich verloren. Dann muss ich
synchronisieren. Nein, gar nichts. Nein, nur die Applikation blockiert dann. Also I.O. auf der Applikation blockiert dann, wenn das Proxy-Memory voll ist. Jein. Martin, schreibst du bitte einen Feature-Request auf? Für Proxy? Momentan ist es so, dass der Proxy nur dann trennt, wenn er sozusagen also die Verbindung zu einer Seite verliert. Ne? Dann geht das DRBD automatisch in Disconnected-Mode und arbeitet nur lokal und so weiter. Aber es ist eigentlich eine gute Idee, dass man sagt, wenn das Memory aus ist, dann blockiere ich nicht, sondern ich sage sofort Disconnect. Das ist eigentlich nicht schlecht. Gute Idee. Ja, genau. Sonst noch Fragen? Rauchende Köpfe. Gut.
Bei Dual Master
im Dual Master Mode kann ich auf beide Knoten schreiben.
Ja.
Was passiert jetzt, wenn ich eine Datei auf beiden Seiten beschreibe?
Darf ein Distributed Log Manager von einem Cluster-File-System nicht zulassen.
Ah ja, okay.
Tu das trotzdem, dann garantiert DRBD wenigstens, dass das File-System genauso kaputt ist, wie wenn es auf einem SAN läge. Na, nicht lachen, Auch das ist eine gewisse Herausforderung, weil, wenn Sie sich's genau überlegen, haben Sie da Schreiboperationen, die parallel auf demselben Sektor beginnen und sich dann überkreuzen. Und dann sicherzustellen, dass auf jeden Fall beim nächsten Schreibvorgang, ganz egal wie kurz der danach kommt, beide dasselbe sehen, ist auch nicht trivial. Ja, also DRBD räumt auf der Blockebene sogar dann auf, wenn der Distributed Log Manager vom Filesystem Mist baut und wirklich einen absolut gleichzeitigen Zugriff auf denselben Block zulässt. Nur die Konsequenz ist halt, dass halt das Filesystem auf beiden gleich kaputt ist. Aber da kann DRBD wieder nichts dafür, sondern halt wenn ein DLM sich das OCFS2 kaputt macht, dann macht das halt kaputt. Und da räumt DRBD auch nicht extra für ihn auf. Ja, wäre ja eine schlechte Erziehung.
Weil wir gerade bei Dual Primary sind, mein letztes Experiment mit zwei Primaries und OCFS2 war in der Richtung eigentlich unbrauchbar, dass der zweite Node immer dann vollständig das Filesystem blockiert hat, wenn ich auf dem ersten IO-intensive Operationen durchgeführt habe. Ist das ein Problem, was bekannt ist, oder gibt es Kunden, die das zum Beispiel mit OCFS2 produktiv einsetzen und dann solche Probleme nicht haben?
Definier bitte nochmal IO-intensive Operationen.
Ja, halt, ich schreibe auf der einen Seite recht viel, ich entpacke da ein großes Tor mit vielen Dateien und sowas.
Ja, das meine ich. Das ist eine Sache, die mit dem Filesystem selber zu tun hat. OCFS2 hat eine ziemlich starke Directory Log Contention. Das heißt, wenn ich in ein Verzeichnis hineinschreibe, ziemlich viel Files zum Beispiel anlege, das ist genau der Punkt, Datei-File entpacken, dann modifiziere ich damit ja immer die Directory Inode auch. Ja, weil, ne, ich lege ein neues File an und deswegen hat das Directory andere M-Time, zum Beispiel. OCFS2 funktioniert, also Log Manager in OCFS2 funktioniert, bitte mich nicht schlagen, wenn es nicht hundertprozentig exakt ist, aber funktioniert grundsätzlich so. Lieber Log Manager, ich bin eine Applikation, ich möchte jetzt gern dieses File schreibend öffnen. Dann fragt der Log Manager im restlichen Cluster an und sagt, hat das momentan gerade irgendwer in Verwendung? Und wenn nein, gibt das durch. Wenn ich nur lesend drauf zugreife, passiert das auch mit einem Read-Log, also mit einem Shared-Log. Allerdings werden diese Leselogs dann von der lokalen Instanz von dem DLM gecached. Ja? Und wenn jemand anderer dann wiederum schreibend drauf zugreift, dann sagt der DLM allen anderen, und übrigens leert eure Caches für dieses File. Ja? Das heißt, immer wenn ich sowas, wenn ich in einem OCFS2-Filesystem viele, viele, viele Files in ein Directory reinpacke, werde ich mit größter Wahrscheinlichkeit sehr, sehr, sehr langsam von einem zweiten Clusterknoten in demselben Verzeichnis was tun können.
Das geht dann teilweise ja so weit, dass der OCFS2 Heartbeat dann für eine von den beiden Nodes sagt, hier, ich kriege jetzt nicht mehr schnell genug meine Antwort, ich reboote einfach mal.
Also das ist dieser wahnsinnige Heartbeat to Disk, die nach wie vor machen.
Also ich kenne die
in der Hand. Das ist dieses ich lese oder ich schreibe irgendwann einmal den Sektor und so weiter. Das ist ein Heartbeat-to-Disk, soweit ich weiß. Da gibt's bitte mal DRBD-User-Mailing-List-Archiv durchsuchen nach OCFS2 Heartbeat-to-Disk. Lars, wahrscheinlich. Also, ich nehme mal stark an, dass der Lars sich da reingetigert hat. Aber also da gibt's bekannte Geschichten. Generell bei OCFS2, aufgrund dieser Log-Contention-Geschichte, ist irrsinnig vernünftig, OCFS2 mit No A-Time zu mounten. Weil sonst, jedes Mal, wenn ich auf ein File zugreife, und sei es nur lesend, muss ich eben die A-Time modifizieren, und das ist wieder Schreibzugriff, und dadurch werden wieder diese ganzen, dann spielst du wieder dieses ganze Lockringelspiel. Entschuldigung, Karussell. Da kann ich mir mit No A-Time oder No Dir A-Time ganz, ganz gewaltig viel Performance holen.
Und andere Clusterfile-Systeme wie GFS zum Beispiel, haben die dieselben Probleme oder habe ich dann wieder irgendwelche anderen Pferdefüße, die mich
davon abhalten? GFS weiß ich gerade nicht auswendig. GFS 1 wird's wurscht, das maintaint ja keiner mehr. GFS 2 könnte das ein bisschen intelligenter machen, aber bitte ausprobieren.
Alles klar, danke.
hoffe, ich habe nicht zu viel Blödsinn über OCFS2 erzählt, weil sonst haut mich jemand. Gut. Dankeschön.